Ja, dann werden wir uns heute ins Zentrum der Kain und Abel Imagination begeben, das heißt in das, was hier wirklich teilweise beschrieben wird in der biblischen Überlieferung, eben teilweise, weil Rudolf Steiner weist darauf hin, dass das nur ein Teil der vollständigen Kain und Abel Imagination ist. Also er schildert da, in der Bibel wird nur geschildert die irdische Perspektive sozusagen. Und es gibt aber noch eine zweite Perspektive, wie das aus der geistigen Welt aussieht oder in der geistigen Welt aussieht. Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung dazu, die auch ein Licht darauf wirft, wie diese Kräfte, ich sage jetzt bewusst diese Kräfte Kain und Abel, wie das ja etwas ist, was in jedem von uns drinnen steckt. Also jeder hat Anteil an den Kainskräften und an den Abelkräften. Und das geht sogar zurück bis in die Zeit eben der Geschlechtertrennung. Damit hat es auch etwas zu tun. Es hat auch etwas zu tun mit der, ja, wie sollte man sagen, männliche und weibliche Weisheit, wobei das ein schwieriges Wort ist. Man darf das nicht jetzt auf Männer und Frauen aufteilen, sondern es gab ja also zur Zeit, als die Geschlechtertrennung noch nicht vollzogen war, gab es ja eben nur ein doppelgeschlechtliches Wesen, das also beides in sich hatte, also das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip in sich hatte. Und dieses weibliche Wesen, oder sagen wir besser so, dieses doppelgeschlechtliche Wesen hatte eher einen weiblichen Charakter als einen männlichen. Also es hatte mehr die Charakteristik des Weiblichen, und das hängt damit zusammen auch, wie denn die Fortpflanzung damals passiert ist. Also das heißt, dass neue Wesen hervorgebracht werden. Immer noch mehr im Umkreis der Erde, muss man dazu sagen. Also man darf überhaupt noch nicht an eine Körperlichkeit wie heute denken. Wir sind also jetzt in der Phase drinnen, wo das zwar schon langsam heruntersteigt auf die Erde, aber immer noch im Umkreis ist, also noch nicht so dichte Körperlichkeit wie unsere heute. Aber da war es so, dass dieses doppelgeschlechtliche, aber vom äußeren Charakter eher weibliche Wesen befruchtet wurde dadurch, dass es eben unmittelbar das Geistige aufgenommen hat aus dem Kosmos. Also die Befruchtung geschah durch das kosmisch-geistige eigentlich. Das war sozusagen das männliche Prinzip, die Wesenheit als solche, aber die doppelgeschlechtliche Wesenheit hatte einen, vor allem vom physischen Charakter her, der natürlich sehr dünn noch war zu dem Zeitpunkt, einen weiblichen Charakter, also dieses Aufnehmende. Also das Geistige sozusagen ist das Zeugende, das Weibliche hat da das Prinzip des Aufnehmens und das dem Substanz zu verleihen. Weil wenn das Geistige nur im Geistigen bleibt, bekommt es also keine irdische Substanz, ja nicht einmal letztlich eine seelische Substanz. Also es gilt eigentlich schon für die Beziehung Geistiges, Seelisches. Und eines ohne das andere kann nicht. Dabei ist die, daher ist diese ursprüngliche, wie soll man sagen, Geistigkeit, aber auch, die das Weibliche ja trotzdem auch hat, diese Weisheit, die wirkt in dem Weiblichen, da wirkt ja eine ungeheure Weisheit drinnen, dass auch dieses befruchtete Wesen sich dann entfalten kann. Diese Weisheit hat in diesem Sinne einen weiblichen, aber aktiven Charakter, einen aktiv weiblichen Charakter. Und es ist die Art von Weisheit, die eben unmittelbar dann aus dem Geistigen inspiriert ist. Das ist da ein sozusagen bis ins Physische gehender Vorgang noch. Nicht bloß ein Erkenntnisvorgang, sondern ein Vorgang, der bis ins Physische hinuntergeht. Das heißt, die Weisheit wirkt sich in dem Sinn aus, dass eben ein neues Wesen gestaltet wird daraus, das sich abgliedert aus dem Wesen. Also man darf zu dieser Zeit von Weisheit, bei Weisheit nicht denken an was, was sozusagen nur gedanklich vielleicht oder irgendwie so innerlich ist, sondern es ist eine Durchgestaltung bis hinunter, bis ins dichterste Element, das damals zugänglich ist. Und dieser bildhafte Charakter der Erkenntnis, den wir heute zunächst einmal haben, das ist ja erst ein späteres Produkt. Also am Anfang ist es einfach wirkliches Weltgeschehen oder in einem Teil der Welt zumindest, also zumindest in dem Wesen passiert wirklich etwas. Dass wir heute diese bildhafte Erkenntnis, die nicht in der Wirklichkeit unmittelbar drinnen steht, haben, ist ein spätes Produkt und hängt eben damit zusammen, dass es ja letztlich dann nur das ist, was durch unser Gehirn wieder gespiegelt wird. Das ist nur eine Spiegelung. Aber ursprünglich ist Weisheit und wirklicher, realer, wirklicher Prozess nicht getrennt voneinander, sondern das ist beisammen. Also wir haben diese aktive, weibliche Weisheit, durch die sich der ganze Organismus gestaltet, die aber befruchtet ist unmittelbar durch das Göttlich-Geistige. Und später wird aus dem dann das, was die unmittelbare intuitive Erkenntnis ist, wo der Mensch also zwar jetzt schon ins Bildhaft Imaginative geht, aber es ist unmittelbar aus dem Geistigen befruchtet. Und das ist die Weisheit, die dann der Abel in sich trägt. Das ist also die Abelwesenheit. Während bei der Kainsweisheit, das ist also jetzt nach der Geschlechtertrennung schon, da fällt diese Befruchtung unmittelbar aus dem Geistigen weg. Dafür ist stärker jetzt das Eigensein betont und es ist vor allem betont, dass der Kain eben, oder diese Kainswesenheiten von außen, namentlich dann auch beginnend durch die Sinneswelt, Impulse aufnehmen können, die eigenständig verarbeiten. Während also die Abelweisheit, für die ist die äußere Welt eigentlich unzugänglich. Die haben innerlich, sind sie also erfüllt vom Geistigen, das heißt von dem, was aus den ganzen Hierarchien kommt. Das fällt beim Kain auch weg, aber dafür kann er die Impulse aus der Außenwelt aufnehmen und frei, in einer gewissen Freiheit, selbstständig kombinieren, verarbeiten, umgehen damit. Daher ist das Abelgeschlecht zwar ganz intuitiv erfüllt vom Göttlichen, aber unfähig, die äußere Welt umzugestalten, weil an die gar nicht herankam. Und beim Kainsgeschlecht ist es eben so, dass da zunächst einmal die Intuition ganz weg ist, sie sind ganz auf sich gestellt und fangen an, jetzt einfach durch Probieren, wenn man so will, die Außenwelt umzugestalten. Also sie machen es, ohne zunächst einmal irgendeine göttliche Weisheit dazu zu verwenden, sondern sie müssen mit dem auskommen, was sie da finden, und einfach zu probieren beginnen.
Also es gab zwei Arten von Wesen.
Ja, genau. Genau, und das hängt eben mit der Geschlechtertrennung zusammen, weil die eigentlich weiblichen Wesen, also das Urwesen war eher weiblich, aber aus dem hat sich dann das eigentlich weibliche Geschlecht einerseits abgespalten, das behält also die Abelweisheit, das ist diese aktiv vom Geistigen Erfüllte, und die andere Weisheit ist dann die auf das männliche Geschlecht übergeht, das Kainsgeschlecht, wenn man so will, aber wobei man das jetzt nicht auf Männer und Frauen so auf weiblich, ich hätte fast was Dummes gesagt, ja. Gerade noch die Notbremse erwischt. Also auf Männliches und Weibliches kann man das nicht so einfach aufteilen, weil es gibt also sowohl Männer, die diese weibliche Weisheit haben, die werden dann das Priestergeschlecht, und das sind dann hauptsächlich Männer sogar, aber sie haben trotzdem eigentlich diese weiblich aktive Weisheit. Und das ist sogar die Weisheit, aus der eben die Bibel, das Alte Testament im Wesentlichen schöpft. Also die setzen im Grunde ganz auf die... Genau.
Wie soll man sich jetzt dieses Erschlagen vorstellen?
Zu dem kommen wir. Zu dem kommen wir jetzt.
Eine
zu
Frage, dem kommen wir. Wenn sich die Keinwesen vermehrt?
Naja, jetzt, ab jetzt gilt für beide, also wenn die Geschlechtertrennung vollzogen ist, gilt für beide Wesenheiten, dass sie aufeinander angewiesen sind. Also weil es ist in gewisser Weise eine Aufteilung jetzt der Kräfte auf die beiden Geschlechter und ab dem Moment ist jedes Wesen eben nur mehr eingeschlechtlich, also es müssen beide zusammenkommen, um die Fortpflanzung zu vollziehen, was eben vorher nicht notwendig war. Und da ist eben die weibliche Weisheit ist die, die eben noch wirklich aus dem Geistigen befruchtet wird, die männliche ist die angewiesen darauf ist, einmal herumzubasteln, ich sage es jetzt so ganz einfach, learning by doing, genau, absolut learning by doing, aber dafür ist es ihr eigenes Werk. Und da eben die alttestamentarische Weisheit aber vor allem auf das Abelgeschlecht setzt, ist das nicht so erwünscht. Und obwohl ja interessanterweise dann man schon auch die Bedeutung des Keinsgeschlechts erkennt, weil er ja das Keinsmal zum Schluss bekommt. Und dieses Keinsmal sieht man meistens halt den Negativen, man sagt, dann hat das Keinsmal, gut, der ist als Mörder oder als Böser gekennzeichnet. Ja, einerseits vielleicht, aber andererseits heißt dieses Zeichen ja auch, dass ihn niemand anrühren darf. Also keiner darf den Kein erschlagen. Das wird ganz deutlich dann später in diesem vierten Kapitel gesagt. Also er wird beschützt, trotz allem. Also so ganz verdammt wird er auch nicht.
Das Zeichen schützt ihn?
Das Zeichen schützt ihn. Das Zeichen ist ein Schutzzeichen, eigentlich ein Schutzzeichen. Er ist zwar einerseits ein Ausgestoßener in gewisser Weise damit, aber es ist zugleich auch ein Schutzzeichen und es ist also ganz energisch wird festgehalten, er darf nicht angerührt werden. Er und seine Nachkommen dürfen nicht angerührt werden.
Wie schaut das Zeichen aus?
Ja, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Also ich wüsste keine direkte Form dazu. Es ist auch natürlich sicher kein äußeres Zeichen. Jetzt in dem Fall, weil zu dem Zeitpunkt es eben nicht ein körperliches Wesen ist wie wir, aber es hängt sicher irgendwo mit dem Fünf-Stern zusammen. Also vermute ich sehr stark. Also da kommt eben das eigentlich eigenständig Menschliche, da kommt das Prinzip der Freiheit hinzu, das aber eng verbunden ist mit dem Prinzip des Bösen, weil die Freiheit ohne der Möglichkeit des Bösen nicht gegeben ist. Also ich würde mal sagen, es hat diese Doppelgestalt des Fünfsterns, je nachdem, ob er auf der Spitze steht oder ob er auf den beiden Beinen steht. Aber die Frage ist eben jetzt, wie ist die ganze Geschichte zu verstehen. Und da müssen wir also auf die Kain- und Abel-Imagination schauen. Die schließt sich also an die Paradieses-Imagination, so wie sich hier auch in der Bibel ja tatsächlich die Schilderung von Kain und Abel anschließt an die Paradieses-Erzählung bzw. an den Sündenfall, der sich eben noch im Paradies abspielt. Und zur Erinnerung, die Paradieses-Imagination erleben wir im Grunde jede Nacht, wenn unter unser Ich und unser Astralleib sich heraushebt aus dem, was im Bett zurückliegen bleibt, also das heißt physischer Leib und Ätherleib bleiben zurück. Und wenn man da zurückschaut auf den physischen Leib, dann weitet sich der allmählich zur Paradieses-Imagination aus. Also das heißt, das ganze Paradies, die ganze Paradiesesschilderung ist das Urbild in Wahrheit des physischen Leibes. Das gesamte Paradies mit allem, was drinnen ist. Was auch deutlich dann zeigt, wie die ganzen Naturwesen mit uns verbunden sind, mit unserem Wesen. Und man erlebt in der Paradiesesimagination aber dann auch sehr, sehr schmerzlich, wie dieses ganze Bild immer mehr zusammenschrumpft, um eben unser heutiger physischer Leib zu werden. Also dass der daraus wird, ist eigentlich eine immense Vertrocknung und Zusammenschrumpfung dieses Paradieses. Das heißt, wenn man fragt, wo ist heute das Paradies, in jedem von uns ein Abbild davon, ein Stückel davon sozusagen. Aber eben vertrocknet, ganz vertrocknet. Und das ist also dieses schmerzliche Erlebnis, das man spürt dabei und vor allem man spürt mit der Zeit, und da leitet sich jetzt über zur Kain- und Abel-Imagination, man spürt, was schuld daran ist. Man spürt, dass man selber daran schuld ist, dass das vor allem schuld ist, die Eigenschaften des Astralleibes, so wie wir ihn haben, nämlich, dass er sehr stark erfüllt ist von Ego-Kräften, von egoistischen Kräften. Also das heißt, ein Astralleib, der sich absondern will von der ganzen kosmischen Astralwelt in Wahrheit, der was Eigenständiges werden will. Das ist der Egoismus im Grunde. Ja, ist aber eine Notwendigkeit, weil wir könnten uns nicht verkörpern auf Erden, wenn der Astralleib immer noch diese Riesendimension hätte, die zur Paradieseszeit zumindest noch die ganze Erdenmondensphäre umfasst und aber ganz offen noch ist für das weitere Astralische, also das heißt für die Einflüsse der weiteren kosmischen Welt. Und jetzt, indem das zusammengeschrumpft ist, liegt eben die Ursache darin, dass dieser Astralleib sich zusammenziehen und absondern will. Und als Folgeerscheinung vertrocknet also das Paradies, sprich der große physische Leib, der damals die Erdenmondensphäre umfasst hat. Aus dem sind wir so ein Vertrocknungsprodukt unseres physischen Leibes nach.
Und der Ätherleib, ja, der dazwischen ist,
ja,
der muss ja auch sehr, wie soll ich sagen, feuchtigkeitsarm werden.
Ja, wird er auch. Wird er auch. Das hat dann natürlich zur Folge, dass eben auch die Doppelgeschlechtlichkeit, die in jedem Wesen noch da war, also das heißt die Möglichkeit, sich aus sich selbst heraus zu reproduzieren, verloren geht. Weil diese Reproduktionskraft, die liegt im Ätherleib drinnen und der verliert diese Kraft. Also das heißt, Sündenfall heißt letztlich nichts anderes, von dem her, dass der Astralleib schrumpft zusammen, er zieht auch den Ätherleib zusammen, trocknet ihn auch aus und spaltet, das Ganze spaltet sich eben jetzt dann in die zwei Geschlechter. Es gibt also jetzt dann ein Geschlecht, das eben physisch gesehen weiblich ist, im Ätherischen aber dann männlich ist. Das heißt, den stärkeren Ätherleib hat, daher auch das Geschlecht bis zu einem gewissen Grad ist, das eher eigentlich zugänglich ist dieser göttlichen Weisheit, die da hereinkommt. Da lebt etwas mehr, weil gerade Weisheit, Denkkräfte und so weiter, das lebt alles im Ätherleib drinnen in Wahrheit. Und ein anderes Geschlecht, das eben äußerlich männlich ist, aber dafür innerlich einen weiblichen Ätherleib hat, wobei weiblich jetzt hier in dem Fall bedeutet, dass er schwächer ausgeprägt ist und dass er also weniger formende Kräfte in sich hat. Also diese Polarität entsteht, das ist einfach eine Folge dieses Zusammenziehens des Astralleibs, also der löst das auf, der löst das aus, also dieser Egoismus ist es. Dieses Zusammenziehen. Aber eben auch eine Notwendigkeit, um ein freies Wesen überhaupt werden zu können. Und wenn man jetzt dieses Erlebnis hat in der Imagination, dann ist es einmal ein sehr, sehr schmerzliches Erlebnis. Weil man sieht, wie man eigentlich sein eigenes Wesen mordsmäßig malträtiert dadurch. Und das zweite ganz starke Erlebnis ist, dass man auch merkt, man wird dadurch aber in Wahrheit in immer größere Einsamkeit gestoßen. Na klar, je mehr ich mich egoistisch abschließe von der Welt, die Folge ist, dass ich den Zusammenhang mit der Welt verliere. Ein Prozess, der heute sehr stark fortgeschritten ist. Und es ist zum Beispiel auch kein Wunder, dass heute so viele Erscheinungen des Autismus auftreten. Also schwere Fälle, aber auch sehr viele leichte Fälle, die so ein Ansatz danach sind. Das ist einfach dieser Prozess, wo sich im Grunde der Astralleib absondert von der ganzen Umwelt, nicht mehr heran kann, daher auch nicht mehr mitfühlend sein kann mit der Umgebung. Da entsteht eine sehr starke Astralhaut, könnte man sagen, die abschirmt den Menschen von der Umgebung. Und innerlich wird das als etwas immens stark, wie soll ich sagen, Frostiges empfunden, als etwas, was einen seelisch kalt macht und seelisch erstarren lässt auch irgendwo. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass je mehr wir in diesen Egoismus verfallen, je mehr wir damit aber auch hinuntersteigen in die tieferen Schichten der Erde, das ist nämlich auch damit verbunden, wir lösen uns vom Kosmischen, wir steigen hinunter oder sinken hinunter und kommen dadurch aber immer mehr auch in den Bereich der arimanischen Kräfte. Also, und die tragen auch dann sehr stark dazu bei, dass dieses Kälteerlebnis kommt. Also wir bekommen jetzt einen Astralleib, in den auch diese eiskalten arimanischen Impulse hineinstrahlen. Und natürlich eben dieses Tötende kommt auch in den Ätherleib hinein. Also das ist auch der Grund, warum der Ätherleib immer schwächer wird. Und der Punkt ist, dieser Egoismus, der im Astralleib drinnen wirkt, von dem sieht man einerseits, wir brauchen ihn, um selbstständig gewesen zu werden, aber wir brauchen auch irgendwie einen Weg, dass wir nicht ganz zusammenschrumpfen, nicht ganz in diese Einsamkeit versinken. Also was kann man da tun? Das ist das Problem, und dazu muss man mal schauen, es gibt zwei Abirrungen, kann man sagen, des Egoismus, die fatal sind. Das eine ist also wirklich dieses sich nur in sich selbst verschließen und nur die Eigeninteressen pflegen, also die eigenen Begierden und so weiter. Es kommt noch dazu, dass es, da es ja abgeschlossen ist von der kosmischen Weisheit, naja, dreht sich alles eigentlich nur mehr um die sehr naheliegenden, unmittelbaren Bedürfnisse. Also das heißt, das werden dann immer mehr die sinnlichen Bedürfnisse, die natürlich erfüllt sein sollen, aber wenn sich alles nur mehr auf das konzentriert, dann schließen wir uns eben ganz ab von der kosmischen Weisheit. Und an dem krankt einmal grundsätzlich die ganze Menschheit sehr stark. Jetzt gibt es aber schon auch ein anderes Phänomen. Es gibt Menschen, die nicht so jetzt nur auf die eigenen Interessen bedacht sind, so aktiv, die aber trotzdem insofern abirren, als sie versäumen, den Astralleib auszudehnen, die Eigeninteressen zu Weltinteressen zu erheben. Also denen ein bisschen der Antrieb fehlt, da nach außen zu gehen, die zwar nicht so begierig alles in sich hineinziehen, an dem kein Interesse haben, weil dieser Egoismus, der zusammenzieht, der möchte ja möglichst viel aus der Umwelt hineinnehmen. Also es ist nicht nur ein Abschließen, sondern es ist vor dem Abschließen ein immer Rauben aus der Umgebung. Jetzt gibt es welche, die schrumpfen zwar zusammen, aber rauben nicht so viel. Aber sie versäumen auch, sich der Welt zuzuwenden. Und der Steiner schildert das wie diese beiden Abirrungen des Egoismus in der Gralserzählung zum Beispiel sehr stark vorkommen. Der Amphortas ist der, der zu stark seine Eigeninteressen im Auge hat. Und das schlägt ihm die Wunde sozusagen. Es schlägt ihm die Wunde wo? An den Fortpflanzungskräften. Das ist ganz deutlich. Also so wird das ja geschildert. Und das ist richtig gemeint, sind damit, dass darunter die Ätherkräfte ganz stark leiden. Also gerade unter dieser Form des Egoismus. Das zerstört also sehr stark Ätherkräfte, Lebenskräfte, Reproduktionskräfte. Die andere Art ist beim Parsifal zunächst, also wie er das erste Mal in die Gralsburg kommt. Er kommt ganz naiv hinein, er kommt sicher nicht mit einem egoistischen Impuls, ich will alles für mich hineinnehmen, aber er kommt mit einem ziemlichen Desinteresse in Wahrheit gegenüber dem, was da um ihn herum passiert. Er schaut sich das an, staunt, vielleicht ein bisschen, aber wirklich die Frage zu stellen, das versäumt er. Also er müsste eigentlich das brennende Interesse haben, die Frage zu stellen. Und das würde bedeuten, dass er den Astralleib wieder ausdehnt. Also er hat zwar nicht das Problem, dass er ihn so zusammenzieht, aber er tut ihn auch nicht aktiv erweitern. Also das wäre die nächste Sache, die wir tun müssen, aktiv den Egoismus letztlich so groß machen, dass er die ganze Welt umfasst. Weil dann ist er reinster Altruismus zugleich, weil dann sind die Weltinteressen meine Hauptinteressen. Und was ganz Kleines davon sind meine persönlichen Interessen. Die sind auch drinnen, aber die sind ein winziger Teil davon. Und der Amfortas macht eben den Fehler, dass er seine Interessen nur im Auge hat. Und wenn er die erweitert, dann ist es nicht gut. Also wenn ich nur sozusagen einbeziehen will, meine persönlichen Interessen, alles, dann mache ich das Falsche eigentlich. Also Amfortas ist durchaus schon so, dass er seine Interessen, seinen Astralleib bereichern will aus dem, was er aus der Umwelt holt, aber er holt halt was ihn interessiert und nicht umgekehrt.
Kann ich beim Ausweiten nicht überspitzt formulieren,
ja.
Liebe ist die höchste Form des Egoismus?
Könnte man bis zu einem gewissen Grad so formulieren. Also es hieße auf jeden Fall, den Egoismus jedenfalls über das geliebte Wesen hinauszudehnen und das eigentlich höher zu schätzen als den eigenen persönlichen Vorteil. Oder zumindest gleichwertig, sagen wir es einmal so. Und wenn das die ganze Welt umfasst, ne, wenn ich das ganz groß denke, dann bin ich beim kosmischen Astralleib, also bei der Astralwelt als Ganzes. Dann habe ich die ganz allumfassende Astralität und da, das ist Weltenliebe. Da geht Weltenliebe mit, aber natürlich muss das Ich noch mit dabei sein.
Aber also auch
es ist,
Egoismus.
Bitte?
Aber auch Egoismus.
Ist auch, ja, natürlich. Ich meine, es ist der Egoismus, der drinnen steckt, dass es überhaupt eine eigene Weltschöpfung gibt. Weil dieser Egoismus umfasst die ganze Welt und man könnte sagen, also ohne dieses Egoismus könnte überhaupt keine Schöpfung entstehen. Daher muss, weil das Geistige allein nützt nichts, ich muss zumindest bis auf die seelische Ebene gehen, dass überhaupt etwas existiert. Dann existiert wenigstens eine Astralwelt. Weil die geistige Welt als solches, überhaupt dort, wo die Schöpfungsquelle ist, da ist noch keine greifbare, nicht einmal seelisch greifbare Welt hervorgebracht. Das sind nur die Schöpfungsimpulse drinnen, die von mir aus ausgearbeitet schon sind, das kann schon sein, aber die sind noch immer nicht, man könnte sagen, noch immer nicht substanziell fassbar. Also das heißt, es muss zumindest in die Seelensubstanz gehen, weil dann weiter ins Ätherische, vielleicht dann bis ins Physische. Und dazu ist, wenn man so will, der Egoismus notwendig. Weil wenn es nur im Geistigen bliebe, dann würden im Geistigen alle Variationen durchgespielt werden, wie man eine Welt erschaffen kann, ohne es aber jemals zu tun. Mhm. Und das heißt dann bliebe das göttlich-geistige in sich
bewegungslos
in sich verschlossen. Und es hätte dann aber auch kein Bewusstsein seiner selbst. Weil bewusst wird sich auch das Göttliche an der Schöpfung, die es hervorbringt. Und mit unserem Ich ist es genauso. Wir können eigentlich unser Ich nicht beschreiben in dem Sinn, dass ich sage, so, jetzt möchte ich mir mein Ich anschauen, wie ist denn das? Dick, dünn, groß, klein, gut, weniger gut, wie auch immer, rosa, lila oder sonst wie, keine Ahnung. So kann ich das Ich nicht beschreiben, weil es im Grunde nicht ist. Nicht sein hat im herkömmlichen Sinn, als etwas, das ich aus der Distanz beschreiben kann. Ich kann es nur in Tätigkeit setzen und was es aus dieser Tätigkeit hervorbringt, an dem kann es sich erkennen.
Der Schwanz Der Kondensstreifen
sozusagen. Ja, die Tatenspur sozusagen, die das Ich in der Welt zurücklässt. Oder wenn ich es aus einer göttlichen Perspektive sehe, ist die ganze Welt die Spur, die das Göttliche zurücklässt. Und an dem erkennt sich das Göttliche. Das heißt, um überhaupt bewusst zu sein, muss das Göttliche schöpferisch tätig sein. Andererseits liegt es aber sowieso im Geistigen drinnen, weil das Geistige ist produzierend eben. Und aus dem Überfluss entsteht die Schöpfung. Das ist im Übrigen ein sehr theologisch schwieriges Thema, weil da gibt es ja so viele verschiedene Ansichten. Ist es eben ein bewusster Schöpfungsakt oder ist es mit Notwendigkeit geschehende Emanation aus dem Göttlichen, also Ausstrahlung aus dem Göttlichen, die einfach so passiert? Also das Christentum oder die kirchliche Lehre hat diesen Emanationsgedanken ganz kategorisch abgelehnt, sondern eben den bewussten Willensimpuls hineingestellt, was eine gewisse Richtigkeit hat. Also es passiert der Gottheit nicht so einfach nebenbei, dass es die Schöpfung ausschwitzt sozusagen, sondern es ist ein Willensakt dabei. Aber erst das Bewusstsein entsteht eben erst dadurch, dass dieser Willensakt sich spiegelt an dem hervorgebrachten Werk. Wie es auch hier im Sechstagewerk ja immer geschildert wird, die Elohim sprachen dieses oder jenes und dann passiert es und dann sahen sie, dass es gut war. Und dadurch sind sie sich nicht nur der Welt bewusst geworden, sondern auch ihrer selbst. Also gerade an ihrem Werk werden sie sich auch ihrer selbst bewusst.
Und sie sagen ja auch ein Bild. Das uns gleich sein.
Genau.
Da steckt das drinnen,
ja, genau. Genau. Also sie, indem sie die Schöpfung hervorbringen, bringen sie überhaupt eben ein Bild ihrer selbst hervor. Und wir Menschen sind halt dann das, wenn man so will, Endprodukt, bei dem dieses Bild fertig dasteht. Dann, also das heißt, der ganze Prozess ist ein Arbeiten an diesem Bild. Und erst zum Schluss tritt es dann in vollendeter Gestalt hervor. Das sind also dann zunächst wir.
Ja, es klingt irgendwie seltsam, weil war das sich vorher nicht bewusst?
Ja, da ist eher die entscheidende Frage das Vorher. Das Problem ist, dass mit dem Schöpfungsprozess, mit der Tätigkeit, es überhaupt auch erst anfängt, Sinn zu haben, von der Zeit zu sprechen. Das ist das Problem. Das heißt, man darf sich nicht vorstellen, also jetzt gab es jetzt, weiß ich nicht, Millionen, Milliarden Jahre, wo sich die Gottheit ihrer selbst nicht bewusst war und dann aus, wie auch immer, aus Willensentschluss, wie auch immer, ist jetzt die Schöpfung hervorgegangen. Das kann man so nicht sagen, weil der Zeitbegriff nicht anwendbar ist darauf. Der Zeitbegriff kommt erst mit dem schöpferisch tätig sein, überhaupt hervor. Vorher, es gibt kein Vorher. Es gibt kein Vorher in dem Sinn.
Können Sie sich vorher auch nicht bewusst sein.
Ja. Daher können Sie sich vorher auch nicht bewusst sein, aber daher kann man aber auch nicht sagen, es gab vorher eine Zeit, wo Sie einander sich ihrer nicht bewusst waren. Da kommen die Paradoxien unseres Denkens. Weil unser Denken ist halt, so wie wir es heute haben, geschaffen für die geschaffene Welt. Und da gehen wir über das hinaus. Also, das heißt, es gab tatsächlich keinen einzigen Moment, keine Millisekunde, wo sich die Gottheit ihrer nicht bewusst war. Das heißt, aus ihrer Perspektive ist sofort die Schöpfung hervorgetreten. Nur aus unserer Perspektive schaut das wieder ein bisschen anders aus und stellt sich das komplizierter dar. Daher aus der göttlichen Perspektive, weil die ja nicht in die Zeitlichkeit eingeht, sondern das aus sich heraussetzt sozusagen und das Herausgesetzte verfällt der Zeitlichkeit, aber sie selbst nicht. Daher ist auch Anfang und Ende der Schöpfung für die Gottheit gleichermaßen in einem Augenblick gegenwärtig. Und trotzdem ist ein Raum drinnen geschaffen für die Freiheit des Menschen. Das ist schon die nächste Paradoxie. Das heißt, der einzelne individuelle Mensch kann was verändern an der ganzen Geschichte. Dann wird es jetzt sehr schwierig.
Und da drin steckt für mich das Prinzip der Umkehrung drin.
Ja.
Da gibt es alle möglichen schönen Worte. Mhm. Des auf sich Beziehens.
Ja.
Das nicht nur Schaffen,
genau,
sondern Wissen, das bin ich, der das schafft. Und da steckt eine andere Geste drin.
Richtig, ja. Richtig. Es ist immer eigentlich die Geste einmal des Schaffens, des aus sich herausgehens, und es ist aber die Geste des wieder zu sich Nehmens und dadurch bewusst zu werden. Also das ist immer die Geste, und die ist aber aus dem rein Geistigen gesehen in Zeitlosigkeit. Da hört der Begriff des früher oder später auf.
Der Rudolf Steiner beschreibt einmal,
ja,
in einem Zyklus, der auch ganz schön zum Lesen ist, es fällt mir gleich wieder ein. Jedenfalls sagt er da drin, den Zuhörern,
ja,
um sich eine Vorstellung, eine annähernde Vorstellung, ja, von dem zu machen, was man in der Saturnwelt
als, ja, ja,
Forscher antreffen kann, kann ich Ihnen nur das Bild geben, da ist die Welt mit Brettern.
Das hat nagelt. Ja. Ja, 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 genau. Genau.
Also da gibt es keinen Raum, keine Zeit.
Ja, ja, dort hört es auf. Also da müssen wir alle diese Kategorien ablegen. Ja. Das ist das Problem. Und das ist, also man kann es nur selber in schöpferischen Momenten irgendwo erleben. Man kann es dann trotzdem nicht beschreiben, aber man kriegt dann ein Gespür irgendwo dafür, was das sein könnte im Großen. Also es ist dieses Erleben, wo ein schöpferischer Impuls hereinkommt und man spürt, auch wenn man es nicht im Detail überschauen kann, wie da das ganze Werk sozusagen drinnen liegt. Also wenn ein großer Komponist, ein Musiker so ein Werk hereinholt, wenn der Impuls kommt, ist das ganze Werk drinnen in dem Moment. Er kann es vielleicht noch nicht aussprechen und er muss es erst aufschreiben dann. Aber in dem einen Moment ist das ganze Werk drinnen. Und dann braucht er vielleicht lange, weiß ich nicht, Goethes Faust oder was, der ist von Anfang an drinnen. Auch wenn er dann ein ganzes Leben, über 60 Jahre braucht, um das niederzuschreiben. Und trotzdem ist es das Werk Faust dadurch, dass von Anfang an alles drinnen ist, ohne dass es ihm noch bewusst ist. Also für uns irdische Menschen dauert es dann lange, bis uns das alles im Bewusstsein auftaucht auch. Aber in Wahrheit ist das Ganze drinnen.
Und das Organ, mit dem ein Mensch sowas erfassen kann, das ist das Konzeptionsorgan, gell?
Ja.
Und was ist das für ein anderer Name? Konzeptionsorgan. Ja.
Das Erfassen des Ganzen, so ist es. Und dann fängt die Ausarbeitung
an. Dann fängt die Ausarbeitung an, ja. Nein, es ist wirklich wie so ein Befruchtungsvorgang. Ja. Also der Konzeption ist richtig, eine Konzeption ist Befruchtung im Grunde. Das heißt, in dem Moment ist alles da, weil es dauert dann ein ganzes Leben, also von der Empfängnis angefangen über die Geburt und so weiter, bis das Wesen dann das ganze Leben durchgeht. Und das ist erst mit dem Tod einmal auf erster Ebene abgeschlossen, zumindest dieses eine Erdenleben. Aber trotzdem ist der Impuls am Anfang da und das ist das ganze Schicksal mit dabei und alles. Also, und so ist es mit der ganzen Schöpfung. Im Großen einmal der große Rahmen des ganzen Weltenschicksals hängt damit schon zusammen, weil es ist ein gewisser Weg, ist gegeben. Eben wie gesagt, die Schwierigkeit ist die mit den freien Wesen, die da drin sind, also wir, die einen Einfluss auf das Ganze doch haben und trotzdem ist für die Gottheit das Ganze vorhanden. Das werden wir jetzt nicht lösen können in dem Moment. Das ist ein großes Problem. Der Hinweis, der leise Hinweis kann nur der sein, dass im Ich ja das Göttliche selbst wirkt. Auf individuelle Weise, aber es ist das große Göttliche, das darin wirkt, in jedem Einzelnen.
In deinem Nichts, sagt der Faust.
Hoffe ich, das all zu finden.
Deinem
Nichts, ja. Genau. Also, ja, das heißt, das, was wir als individuelles Ich als Impuls hineinbringen, ist zugleich ein Impuls des Göttlichen. Und ist genauso daher in der Zeitlosigkeit vorhanden, wie das große Göttliche, weil es Teil davon ist, oder es ist das Göttliche in einer bestimmten Variante. Es ist so wahnsinnig schwer auszudrücken. Aber im Ich lebt das Göttliche und trotzdem ist es unseres. Und es ist im Grunde vom Urbeginn an dabei. Und ist daher in der Zeitlosigkeit von Haus aus drinnen in dem Ganzen. Aber das werden wir noch sicher in der Zukunft noch näher verfolgen, diese Spur. Weil das ist aber eins der schwierigsten Probleme wirklich. Also wie das Individuelle mit dem einzig Göttlichen zusammenhängt. Und in gewisser Weise das Gleiche ist, sogar dasselbe ist in gewisser Weise und doch jedes Ich was Eigenes. Das ist eins der größten Rätsel. Das, nämlich Rätsel, das erfassen oder erleben zu können in gewisser Weise. Weil darin ist beschlossen dann die Einheit mit allen anderen Ichen, die es gibt. Also das heißt, wo wirklich rein aus dem Ich geschaffen wird, kann es kein Missverständnis geben, kann es keinen Gegensatz geben. Das Schaffen des einen ist mit dem anderen in Einklang. Das Problem liegt dort beim Astralleib, da fängt es an. Mhm. Da sind die Egoismen, die eben nicht die ganze Welt umfassen, das heißt die nicht Seelenwelt geworden sind, einige Seelenwelt für alle, sondern eine abgeschlossener Astralleib sind, ein abgeschlossener Mikrokosmos sein will, da gibt es die Reibereien, da kämpft jetzt ein Mikrokosmos gegen den anderen irgendwo, obwohl alle vom gleichen Bild herkommen, aber trotzdem, da schließen sie sich ab, aber im rein Geistigen sind sie alle in dem einen Göttlichen vereint und trotzdem eigenständig. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Kain- und Abel-Imagination. Also, wir waren bei dem Erlebnis dieser frostigen Einsamkeit. Mhm. Und die ist ja wirklich sehr beklemmend und sehr, sehr erschütternd im Grunde. Weil man spürt zunächst, man schafft es kaum, das aufzuhalten, diesen Prozess, der geht immer weiter und man spürt auch immer mehr natürlich einerseits den Drang, ich will ein Eigenwesen sein und ich will alles meiner eigenen Tätigkeit verdanken, aber die andere Seite davon ist, dass ich mich damit immer stärker vom Rest der Welt isoliere und letztlich in diese Einsamkeit verfalle und dass mir auch alle Seelenwärme darin erstirbt. Das heißt, ich kann an meinem eigenen dann mich nicht einmal mehr erfreuen im Grunde, weil alle Seelenwärme erstirbt. Also ich krieg dann, was kriege ich im Endeffekt? Wenn der Prozess immer weitergeht, schrumpft es zu einem Null zusammen im Grunde, das jetzt meines ist. Und dort erstarrt. Also das wäre der Endpunkt, auf den das zuläuft. Dass es also sich zu einem Astralleib zu einem Punkt zusammenzieht und dort erstarrt. Und ich habe eigentlich nichts mehr gewonnen. Dann. Also es ist mir eigentlich alles zwischen den Fingern zerronnen. Und trotzdem spüre ich kann nicht anders. Und das hängt natürlich auch mit einer gewissen Weise auch schon trotzdem damit zusammen, dass sich das Ich in dem Astralleib spiegelt. Also das Ich, das diesen Mittelpunkt bilden will. Und die Frage ist, gibt es da ein Entrinnen aus dem Ganzen? Und wenn dieses Erlebnis der faustigen Einsamkeit stark genug ist und schmerzlich genug geworden ist, dann wird das geistige Auge geöffnet für ein anderes Wesen, das einem gegenübersteht und von dem man spürt, das ist mit mir zutiefst verwandt, aber es ist irgendwie anders. Und was anders ist, ist einmal Folgendes. Also man beginnt das eigene Selbst zu erleben. Das eigene Ich und dem gegenüber ein anderes, sagen wir ein anderes Ich. Und ihr müsst sagen, wenn ihr Licht braucht. Jetzt nötig sein, ja. Ich glaube, das wird aber reichen. Orange. Ja. Ja, und da ist das Astralische herum und von dem hat man das Gefühl, das steigt irgendwie auf. Dieses Astralische ist natürlich viel mächtiger, selbst wenn es in einem Schrumpfungsprozess unterliegt, aber es ist immer noch mächtiger in gewisser Weise, weil das Ich kann ihm eigentlich überhaupt nur als Punkt vorstellen. Das ist also raumlos, zeitlos. Und der eigene Astralleib steigt auf. Das ist vielleicht gar nicht so gut, denn so deutlich zu malen. Mischt da einiges Blaues hinein, weil man eben trotzdem namentlich an der Grenze, wenn man merkt, diese frostige Einsamkeit kommt. Also so etwas Kühles. Wesen hat man den Eindruck, erstens, das ist alles viel wärmer. Also, da haben wir jetzt keine frostige Farbe. Und dieses Astralische ergießt sich nach unten. Das strömt nach oben, das ergießt sich nach unten und man hat den Eindruck, es ergießt sich segenvoll, befruchtend nach unten. Das ist jener Teil jetzt der Kain und Abel-Imagination, von der in der Bibel nicht die Rede ist. Das ist das Erlebnis jetzt allein in der geistigen Welt. Also, das ist das Erlebnis, das auftaucht, wenn man es jetzt im Schulungsweg oder was macht, wenn man zunächst einmal am Hüter der Schwelle vorbeikommt, dann beginnt man dieses Bild zu erkennen. Und man hat sehr deutlich den Eindruck, dieses Wesen ist viel wertvoller als ich. Eben weil es mit seinen astralischen Kräften die ganze Welt oder die ganze Schöpfung eigentlich befruchtet. Meins steigt da irgendwo auf, verliert sich dort irgendwo und hat keine Bedeutung für die Welt da unten. Und man versucht jetzt irgendwie näher zu kommen, diesem Wesen, weil man spürt vor allem auch diese ungeheure Seelenwärme, die da ist, die so wohltuend, heilend wirkt auf diese frostige Einsamkeit. Also man spürt eigentlich, ich kann diese frostige Einsamkeit, weil die würde so weit wirklich führen, dass das da so ganz, ganz verhärtet draußen, sich eben ganz abschließt. Und so wirklich wie Eiskristalle seelische, da bildet er. Und man spürt die einzige Chance, nicht in dieser absoluten Einsamkeit zu versinken ist, sich mit diesem Wesen zu verbinden und sich an ihm zu erwärmen. Und wenn dieser Wunsch stark genug ist, dann kommt es tatsächlich zu einer Vereinigung dieser beiden Wesenheiten. Also man taucht eigentlich vollkommen in das andere Wesen ein und es ist so ein Moment, als wie wenn man das eigene Bewusstsein geradezu verliert in dem Moment und hinübertritt in das andere und im anderen wieder aufwacht. Das ist also die Kain- und Abel-Imagination aus der geistigen Welt gesehen. Schaut also ganz anders aus, als uns da in der Bibel geschildert wird. Also das heißt, ich mache jetzt einen Strich, da ist die geistige Welt oben. Geistige Welt. Und unten haben wir die sinnliche Welt. Ja, das heißt, wie schaut das Erlebnis jetzt unten aus? Also da stehen wir jetzt unten halt als physischer Mensch. Das ist Maxi da unten. Wir sehen jetzt da unten noch zwei. Wie erleben wir da die Seelenkräfte? Dann erleben wir sie hier, vor allem im Unterteil, verbunden, nach unten gehend, zur Erde gehend.
Als Spiegelung von dem, was da in der geistigen...
Genau, genau. Nach oben geht, geht da als Spiegelung nach unten. Mhm. Da geht es nach oben. Also das Seelische, und zwar eben viel mehr aus dem oberen Bereich. Das darf nach oben strömen. Das heißt, wer ist wer? Prinzip ist das, wenn ich es aus der geistigen Welt betrachte, es ist das, was befruchtend Seelisches herunterströmen lässt und aus der irdischen Spiegelung erscheint es als etwas, was seelisch nach oben strömt, also was dem Kosmos übergeben wird. Beim Kain ist es umgekehrt. Also da steigt dem nichts nach oben, das ist der Opferrauch eigentlich, um den es geht, der eben im einen Fall angenommen wird und aufsteigt und im anderen Fall nicht. Und hier entsteht jetzt genauso der Impuls, ich muss mich mit dem verbinden, ich muss sozusagen mich durchdringen mit dem oder ich muss den durchdringen. Also man spürt die Beziehung und dieses Ich muss den durchdringen, ich muss eintauchen in den, das ist das, was da geschildert wird als der Impuls des Tötens. Wenn es auf richtige Art passiert, ist es nämlich der Erkenntnisvorgang. Ich versetze mich mit meinem Bewusstsein in das andere Wesen. Dann ist es der Erkenntnisvorgang. Wenn der Prozess zu weit geht und sozusagen physisch missverstanden wird, wird der Impuls, dass ich eben mit dem, weiß ich nicht, mit Dolch, mit Messer oder sonst was durchbohre. Ansonsten ist es nur der geistige Dolch, der eindringt. Und der auch schon stark genug ist, weil man muss denken, wir machen das so normal mit unserer Verstandeserkenntnis, wenn wir, egal ob es jetzt ein Tier, ein anderer Mensch oder sonst was ist, wir dringen mit unseren Gedanken ein in das andere Wesen. Wir lassen uns nicht eben inspirieren durch das, was von oben herunterkommt, dann hätten wir die Abelweisheit. Dann warten wir auf die Inspiration, die uns kommt. Aber wenn wir mit unserer Verstandeserkenntnis eindringen in das andere Wesen, ist das eigentlich die gemilderte Form, die äußerlich durch das Töten mit dem Messer oder mit dem Schwert vorkommt. Und tatsächlich hat beides die gleiche Wurzel. Beides hat die gleiche Wurzel. Also das heißt, der kriegerische Aspekt der Menschheit hängt zusammen mit dem Erkenntnisaspekt, mit dem Verstandeserkenntnisaspekt. Das sind beide, haben den gleichen Impuls, das eine ist nur eine Steigerungsform nach außen hin. Aber das heißt, euer Krieg, euer Kampf oder was hat die Ursache in dem Erkenntnisprozess. Und dem fängt es an. Und darum geht es. Und diese Erkenntniskräfte, die wir haben, das sind ja tatsächlich die verwandelten Reproduktionskräfte. Das sind etwas, was wir von den Reproduktionskräften entnommen haben. Also von dort kommt unser Verstand her. Das ist genau der Teil, der uns fehlt, sodass wir uns nicht mehr als doppelgeschlechtliches Wesen aus uns selbst heraus erneuern und fortpflanzen können, sondern jetzt beide Geschlechter notwendig sind. Also der Teil, der uns da verloren gegangen ist, den verwenden wir zur Verstandeserkenntnis. Das Gehirn oder das Verstandesdenken, das sich des Gehirns bedient, das ist der Hauptmotor des Egoismus in Wahrheit. Das kann man heute ganz deutlicher sehen, also dort, wo die Menschen ganz im Verstand drinnen sind, da dient der Verstand, wenn eben nicht noch was anderes dazukommt, nur dem Eigeninteresse. Also das ist dann der Egoismus, der ganz zusammenzieht, der erkältet, nämlich deswegen, weil das ist nicht nur unsere Schuld, sondern das ist die Schuld, die von da unten halt der Herr Ahriman wirkt. Aus den Erdentiefen, also man müsste da jetzt noch die Erdoberfläche sozusagen zeigenbildlich gesprochen. Also aus der Erdentiefe wirkt der Herr Ahriman und der wirkt in das Ganze noch hinein. Also das spürt man auch, es ist nicht nur rein jetzt unsere Schuld, dass das Ganze so passiert, sondern es ist auch der Punkt, dass wir da in den Einflussbereich Ahrimans kommen. Und der wirkt natürlich schon so weit hinauf, dass wir überhaupt diese Erkältung spüren, diese seelische, aber da wird es dann ganz stark. Und der Verstand ist dann dieses ganz eiskalte Werkzeug, im Grunde mit dem wir in den anderen eindringen. Und die Frage ist nur, wer ist der andere eigentlich? Eigentlich sind beide in uns. Man könnte sagen, da ist es unser niederer Astralleib mit unserem niederen Ich, da ist es das höhere Ich. Das ist das, was in Wahrheit auch die Welt befruchtet. Und wenn wir wirklich aus dem höheren Ich heraus schöpferisch tätig sind, dann befruchtet das die Welt. Wenn wir nur mit unserem niederen Ich, also das heißt das, was eigentlich der Kern des Ego ist, operieren, dann geht das alles nach unten. Dann dient das letztlich alles den arimanischen Kräften da unten. Also das heißt, im Grunde hängt es damit zusammen, mit der Auseinandersetzung unseres niederen Ich mit unserem höheren Ich. Und das niedere Ich hat in gewisser Weise immer die Tendenz, das Höhere töten zu wollen. In dem stehen wir drinnen. Und die ganzen Weltprobleme, die wir haben auf der einen Seite, hängen mit dem zusammen. Im Grunde, nämlich durch Ahriman geschürt, entsteht regelrechter Hass auf dieses höhere Wesen. Auf das eigene höhere Wesen. Und das ist im Grunde der Antrieb für alle Konflikte, die es in der Menschheit gibt. Das ist nichts anderes steckt dahinter als das. Dort, wo der Mensch den Zugang zu seinem höheren Wesen findet, hört es auf. Genau dort hört es auf. Das heißt also ohne geistige Entwicklung, weil geistige Entwicklung heißt, dass ich also mein höheres Selbst beginne kennenzulernen, ohne dem würde die Menschheit im Chaos versinken. Und dann geht es letztlich hin in Richtung Krieg aller gegen alle. Und auf das steuert es natürlich hin und es wird in gewisser Weise kommen und wobei man sich da nicht nur einfach einen äußeren Krieg vorstellen muss. Es ist viel schlimmer wird es sein, eben es werden diese, man wird immer mehr versuchen, diese Seelenkräfte zu zerstören. Oder sich darum zu bemühen. Also das heißt, in den Menschen auszutreiben, dass da irgendein höheres Ich überhaupt da ist. Das will man ausradieren. Das ist die heutige Form eigentlich, oder vor allem die zukünftige Form, wie sich dieses Kain- und Abel-Problem auswirken wird. Das wird immer stärker werden. Ich meine, so im Großen und Ganzen in den wissenschaftlichen Ansichten ist das ja schon drinnen. Es wird dem Menschen nichts Höheres zugestanden. Mhm. Es ist ausradiert. Das heißt, der Mensch verfügt über einen egoistischen Verstand, der an sein Gehirn gebunden ist, und mehr gibt es nicht. Das ist die praktische Auswirkung. Das wird immer stärker werden, vor allem. Und dann würden wir das alles da oben verlieren. Dann würde das irgendwann da hinunter sinken in Arimans Reif oder was noch da drunter steckt. Also das ist das eigentliche Problem dabei. Und die äußeren Kämpfe und äußeren Kriege sind nur Symptome davon in Wahrheit. Und der Punkt ist natürlich, dass je mehr das da versinkt in das alemannische Reich und je mehr von diesen Kräften zerstört bzw. jetzt nach unten gewendet, herausgerissen und nach unten gewendet wird, umso mehr kommt man dann auch in den Bereich sogar der schwarzen Magie hinein, dass man mit geistigen Kräften jetzt nicht im aufsteigenden Sinn arbeitet, sondern im absteigenden Sinn arbeitet.
Und dafür ist, glaube ich, heutzutage dieses sehr verbreitete Phänomen der Folter.
Ja, natürlich.
Ein Mittel, ja.
Natürlich. Das ist ein ganz starkes Mittel, weil da wird natürlich ganz bewusst, also dieses, ich meine, man kann das höhere Selbst natürlich nicht zerstören in Wahrheit, aber man kann die Verbindung auflösen. Und so, dass eben überhaupt nichts mehr hineinkommen kann. Weil eigentlich wird ja, wenn wir jetzt diesen Weg hinuntergehen und diese Verbindung einmal in der geistigen Welt anstreben, dann ertönt eben wirklich diese Stimme, diese Inspiration, ich bestelle dich zum Hüter dieses Wesens auf Erden. Also das heißt, du sollst eigentlich mit deiner Hülle, mit deinem Ego oder was behüten diesen Kern. Du sollst dich verbinden mit dem, aber du sollst der Hüter sein. Und genau das wird aber versäumt dann. Mhm. Und also das heißt, es wird nicht behütet, sondern es wird abgetötet in Wahrheit. Und die Bruchstücke sozusagen werden geraubt und da hinuntergezogen. Da geht es dann im Bereich wirklich langsam schwarze Magie, wenn Kräfte von da herausgebrochen und dem arimanischen Reich übergeben werden. Und da sind wir massiv auf dem Weg in dieser Richtung. Also das heißt, das Thema ist hochaktuell. Und es ist eben besonders aktuell auf der seelischen Ebene. Also es ist heute sehr stark durch unser ganzes Kulturleben, so wie es sich entwickelt, sehr stark Vernichtung dieser höheren Seelenkräfte. und Verhinderung, dass also aus dem Geistigen eine Inspiration hereinkommen kann. Und dadurch Reduktion auf das niedere Ich, das eigentlich nur der Ich-Träger ist, der aber sinnlos wird ohne dem Höheren. Und das heißt, der Ich-Träger wird dann allmählich zum reinen Egoisten erzogen. Das ist das Problem heutzutage. Also das heißt, das, was da drinnen geschildert wird, passiert ununterbrochen. Und nur, wir müssen eben heute vor allem diese zweite Seite der Imagination dazu erkennen. Die geistige Seite dazu. Und eben diesen Willen entwickeln, wirklich dieser Stimme zu folgen, zum Hüter dieses höheren Wesens zu werden. Also das heißt, unseres eigenen höheren Ich zu werden. Das ist die zentrale Aufgabe heute. Ohne dem wird keine fruchtbare Zukunftsentwicklung da sein. Ich meine, es wird sicher Menschen geben, die das tun. Die Frage ist nur, wie viele es sind. Also das ist die große Frage. Und es ist hier eben seit der Jahrtausendwende ist ein stark, ganz starker Schub in die Richtung, in die negative Richtung passiert einerseits. Mit dem Nachsatz auf der anderen Seite ist das aber auch ein Zeichen, dass große geistige Kräfte von oben im Prinzip da sind. Und das ist ein Aufbäumen dieser arimanischen Mächte von unten. Also Möglichkeiten gibt es genug. Aber sie werden noch sehr wenig ergriffen. Und das Werkzeug dafür ist heute wirklich dieser eiskalte arimanische Verstand. Das ist heute der Dolch, mit dem wir den Abel ununterbrochen durchbohren. Und das ist der Dolch, der im Rein dem Egoismus dient. Also das heißt, man kann überall dort hingehen, wo die ganzen intellektuellen Diskussionen stattfinden. Im Grunde ist das nichts anderes als das, wo ein Ego mit dem anderen kämpft, beziehungsweise eigentlich gegen sein eigenes höheres Ich kämpft. Und es ist heute schon wahnsinnig wenig Verständnis dafür da, was überhaupt Inspiration aus dem Geistigen sein könnte. Also man baut ganz auf die Keinsfähigkeit, aber einseitig eben was sehe ich außen und mit dem herumprobieren. Das ist eine notwendige Tätigkeit. Noch einmal, das muss man sehen. Und gerade auch auf einer anderen Ebene, gerade Rosenkreuzertum, kommt aus der Keinslinie heraus. Aber nur so aus der Keinslinie, dass es sich eben wieder verbinden kann mit der Abellinie. Es musste eine Zeit lang, damit diese Fähigkeit überhaupt entwickelt wurde, musste sogar die Trennung stattfinden. Also dass man sagt, wir haben jetzt eine Menschengruppe, die Abellinie verfolgt, das ist eben die priesterliche Linie, und eine andere, die sich nur auf die äußere Welt konzentriert und eben nicht die Inspiration von oben hat. Auch wenn man die Tempellegende sich anschaut, wir werden sie noch einmal vielleicht genauer besprechen. Tempellegende geht es also darum, Salomo will den Tempel bauen, kann das aber selber nicht, holt also den Hiram Abiff, der aus der Kainslinie kommt, der Tempelbaumeister wird. Und der im Zuge des Tempelbaus, dann vor allem beim Guss des sogenannten Eisernen Meeres, bis in den Erdkern hinabsteigt und dort dem Tubal-Kain, seinem Vorfahren, begegnet. Und der gibt ihm den richtigen Impuls. Das heißt, eine Inspiration, die kommt aus dem Erdkern jetzt. Also und zwar aus einem Erdkern, in dem noch nicht der Christus drinnen sitzt. Weil sich der Christus ja noch nicht verbunden hat zu dem Zeitpunkt mit der Erde. Also wo das der Erdmittelpunkt, das Zentrum wirklich der Widersacherkräfte letztlich ist, das Zentrum schlechthin. Mit dem verbindet er sich. Aber der Hieranapif ist der spätere wiedergeborene Johannes der Evangelist. Es ist der spätere wiedergeborene Christian Rosenkreuz. Und der geht also diesen Weg da hinunter. Nur jetzt müssen wir den Weg herauf wiederfinden und die Verbindung mit den Abelgräften. Es kündigt sich ja trotzdem in der Tempellegende auch an, dass er die Zusammenarbeit mit dem Salomo sucht. Der Salomo ist in dem Fall ja repräsentiert die Abellinie.
Und die Verbindung wird die geschaffen durch die Balkis?
Ja. Mhm. Ja. Und da gibt es jetzt was ganz Interessantes, dass in einigen jüdischen Legenden die Balkis angesehen wird als Inkarnation oder wie immer auch der Lilith. Mhm. Also dieser Kräfte von Adams erster Frau, oder wie man so nimmt. Mhm. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt. Und die Lilith hat also, ja, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, hängt zusammen vor allem mit den ganz alten Kräften, die bis an den alten Saturn zurückreichen und diese Kräfte in noch unveränderter, unverwandelter Form mitbringen kann.
Und die Weisheitskräfte.
Ja. Ja, und das hängt dann aber auch zusammen, wenn man das gehört, das sind die Kräfte dieser Nachtgeister, das sind dieselben Kräfte, also dieser Leila, die unseren Organismus regenerieren, das sind also die Reproduktionskräfte schlechthin, die damit zusammenhängen, und zwar in ihrer uralten Stärke im Grunde. Und die steht aber zwischen beiden. In der Tempellegende ist das so deutlich. Also eigentlich besucht sie ja den Salomon, aber sie wendet sich dann dem Hiram zu. Und also sie steht zwischen den beiden irgendwo in gewisser Weise. Hat also eine wichtige Brückenfunktion auch. Also die Frage ist eben wirklich, wie man heute mit dem umgeht, mit dem Ganzen. Wie man, also das heißt, der Punkt müsste sein, dass man wirklich ins Bewusstsein hebt, diese ganzen Imaginationen, die dahinter stecken, dieses Gesamtpanorama irgendwo. Dass man das innerlich durchlebt in gewisser Weise. Und dadurch versteht, wie wir im Grunde die Zusammenschiebung dieser beiden Kräfte brauchen. Also das muss eins werden. Es musste bis zur Zeitenwende relativ getrennte Wege laufen. Also so die volle Vereinigung ist eben auch nicht möglich zur Zeit Salomon und Hirams. Das ist noch vorchristliche Zeit, da ist zwar Begegnung da bereits und man merkt, sie können ohne einander nicht, aber zu einer wirklichen Vereinigung kommt es nicht. Das wäre ja auch damals noch gefährlich gewesen, weil da ist eben im Erdmittelpunkt einmal nur diese alten Kräfte irgendwo, die zum Teil dann starke Widersacherkräfte sind. Jetzt haben wir die Durchchristung der Erde im Grunde und der Wohnsitz des Christus ist in der Erde, wenn man so will, und hat sein Zentrum im Erdzentrum, das ist aber zugleich der Sitz der Widersacherkräfte auch. Also jetzt können wir uns mit dem unten ganz verbinden. Wenn wir uns auf alte Art wieder Kain verbinden, noch wenn nur der Tubal Kain sozusagen dort sitzt, das ist eine Einseitigkeit. Das könnte man so nicht fortsetzen. Und diese Vereinigung ist die große Aufgabe eigentlich auch des Rosenkreuzertums. Diese Vereinigung anzustreben und das war ein starker Impuls, etwa auch in der Templerströmung drin. Also in der Templereinweihung spielt das eine große Rolle. Also schon allein der Gedanke, Tempelritter zu werden, ist genau das, weil da geht es um den Tempelbau einerseits, da geht es aber um das Ordensprinzip, also um das rein Geistige, das das Abelsprinzip ist und das sich in einem und demselben Orden vereinigt. Das war der Grundgedanke. Und mit all den Bildern und Imaginationen, die daraus entstehen, die dann bei der Folterung dieser Templer in verzerrter Weise herausgekommen sind, beziehungsweise halt so interpretiert wurden, wie man es gebraucht hat. Mhm. Weil da sind natürlich drinnen die Verleugnung des Christus, die ja in Wahrheit also anknüpft an die dreimalige Verleugnung des Petrus. Und das waren alles Dinge, die man auf dem Schulungsweg dort eben erleben musste und erleben sollte, ganz intensiv. Und durch die Folter ist das also halt in verzerrter Form herausgeholt worden. Und die wussten das sehr gut, also wie man das...
Die Inquisitoren.
Ja, die wussten das sehr gut. Weil in Wahrheit dort selber die ganze arimanische Weisheit drinnen steckt. Das ist das Problem. Und das ist heute eben bei den Folterungen, die angewendet werden, auch nicht anders. Da werden also ganz schlimme Impulse herausgeholt und das geht heute also sehr, sehr stark also in Richtung schwarze Magie letztlich von der Wirkung her. Weil Folterung ist überhaupt ein schwarzmagisches Mittel im Prinzip. Schwarzmagische Mittel beruhen immer darauf, dass ein Wesen, also einem Wesen so viel Leid zugefügt wird im Astralleib, dass die Ich-Kräfte völlig rausgeschmissen werden. Das ist das Grundprinzip einmal. Und dann,
das erleidet der gefoltert wird. Die Folterer, das weiß ich vom Stein,
ja.
Die Folterer, die bereichern sich der Ätherkräfte, die
dadurch
frei werden,
genau.
Dass der
genau.
So viel Leid durchmacht.
Genau.
Und eigentlich beinahe, ja, viele brechen ja auch zusammen.
Genau.
Und dann sind da freie Ätherkräfte,
so ist es.
Und die werden aufgesaugt.
So ist es.
Und dadurch werden
genau.
Sie so übermächtig.
Genau. Ganz genau. Das ist die andere Seite. Also die einen saugen sich diese Ätherkräfte heraus und beim Gefolterten wird das Ich rausgeschmissen einfach. Und es wird vollkommen reduziert also auf diesen egoistischen Teil. Und eben auch im Astralleib werden die ganzen edlen Teile drinnen ausgeschieden. Das ist...
Aber einige.
Wird der Erde entzogen. Bitte?
Einige kommen dadurch.
Ja, natürlich.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Und die erzählen dann und die schreiben dann Bücher.
Richtig.
Und beschreiben ihren subtil durchgemachten Weg und was sie dabei selber gewinnen konnten.
Ja. Ja,
großartig.
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, also. Es wird halt immer wieder unterschätzt, die geistige Kraft, die doch manche Menschen haben. Mhm. Und die dann doch durchkommen. Und aber an dem wird massiv heute gearbeitet, an diesen Dingen. Das oft den Leuten, die das ausführen, natürlich überhaupt nicht bewusst, was sie da tun. Es ist auch nicht so, dass es da eine irdische Instanz gibt, die zentral das verordnet. Das sind die Widersacherkräfte selber,
ja.
Die wirken. Also und darum funktioniert es auch so, dass das alles ineinander greift, sehr stark. Dass vielfach eben die äußerlich als Gegner einander gegenüberstehen, weiß ich nicht, Amerika und Islamismus oder sonst irgendwas, dass die genau am gleichen Strang ziehen in Wahrheit. Genau am gleichen Strang. Die sind nur äußerlich Gegner. In Wahrheit wirken sie genau geistig gesehen in die gleiche Richtung.
Mir scheint, dass manche Musiker
Ja.
Zum Beispiel jetzt mit Namen der Daniel Barenboim.
Ja, ja.
Gibt es andere auch noch, weniger bekannte,
ja.
Die über die musikalische Kunst die Fähigkeit haben, Seelen zusammenzubringen.
Ja, ja, ja.
Und die reden da gar nicht viel die,
drüber. Genau, die richtig. Musik, ja.
Und derweil die Musik machen, bauen sich. Der sitzt in einem Orchester von Barenboim, okay, schon lange, ja, gegründet, sitzen Palästinenser und Israeliter,
ja, 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 ja,
und die musizieren da gemeinsam.
Insam.
Und richtig, da findet, ja, eine Verbindung statt im Sinne dessen, wie du das versuchst, ja, zu sagen.
Richtig. Richtig, richtig.
Diese Todfeinde.
Ja, 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 absolut. Also das ist ganz wichtig. Also heute ist dieses, die Pflege des Seelischen ist das Grundthema unserer Zeit. Also es ist lustig, in unserem Comenius-Institut, da wie unsere Angestellten sind ja nicht alle so auf der, schon so voll drinnen in unserem Impuls, wie wir es uns wünschen würden, und sie stoßen sich manchmal an Worten und sie haben also mit Seelepflege bedürftig, das mögen sie gar nicht, das ist so ein Ding, aber die Margarita hat das dann versucht irgendwie zu erklären und dann hat eine gesagt, ja, aber ich bin auch seelepflegebedürftig.
Okay.
Ja, eh, aber in Wahrheit stimmt das, also wir sind es alle eigentlich. Ja. Und das ist das, was wir einander stark angedeihen lassen müssen, in Wahrheit. Es wird also heute ganz stark nur auf diese Kräfte reduziert. Und da ist das Ich dann irgendwann auch weg. Da bleibt nur mehr das Ego über. Also das geht auch dann auch in die Richtung ichlose Menschen. Das heißt, wo das Ich irgendwo da oben von mir aus herumschwebt, aber nicht mehr richtig herein kann, nicht mehr eingreifen kann. Und das geht mit großer Geschwindigkeit.
Und die Schiene, über die das gespielt wird, das ist ja eigentlich jetzt eine Frage von mir.
Ja.
Ist das die allgemeine Propagierung der Sexualität bis ins hohe Alter hinein?
Ja, das spielt eine Rolle und möglichst schon vom Kleinkindalter, ja, an, nicht? Weil das Kind wird sexualisiert schon vom ja, Kindergarten an, also die Aufklärung im Kindergarten, mhm, und so weiter. Das ist, also es wird das versucht, über das ganze Leben auszudehnen. Es gibt keine Entwicklung, bevor das Ego sozusagen da ist, und es gibt keine danach, wo vielleicht mal im Alter weise werden könnte oder so. Ich meine, man muss jetzt das alles nicht wieder einseitig verteufeln und alle müssen Mönche werden oder was, das ist nicht das Thema. Aber es so einseitig zu propagieren, dass alles nur um das geht und alles andere ist Spinnerei, das ist wahnsinnig ungesund. Und das wird also heute betrieben. Und das ist eindeutig, also der Impuls abschneiden von dem, was da oben ist. Also da muss man wirklich aufstehen gegen diese Dinge. Und es hängt dann unmittelbar natürlich auch zusammen, dass dann diese ganzen Aggressionen, Gewaltdinge und das herauskommt. Das ist alles diese Schiene, das ist nur die Spiegelung nach außen dann. Es ist der Hass auf das höhere Selbst. Und das haben heute sehr viele Menschen in sich irgendwo.
Du Wolfgang, ich habe jetzt eine Frage.
Ja.
Wie kann das im Sozialen geschehen, dass der Keinsmensch den Abelmenschen nicht erschlockt?
Ja, naja.
Mit Behauptungen wird man ja erschlagen.
Ja, 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 genau, genau, ja, ja. Genau, das ist es. Naja, er muss eigentlich da oben schon diese Vereinigung schaffen und da oben eigentlich den Entschluss fassen, ich will zum Hüter dieses Wesens werden. Das müsste man sich mit herunternehmen. Ich will zum Hüter dieses Wesens. Ja, ich will das. Ich akzeptiere, dass der sozusagen der Höhere ist. Und ich bin mir bewusst, hier auf Erden habe ich aber die Kraft und die Aufgabe, ihn zu schützen sozusagen. Und ihn in mir in Sicherheit zu tragen. Und das Bewusstsein ist halt nicht wirklich sehr ausgeprägt heute. Aber um das ging es. Aus dem kommt nämlich, was kommt dann? Dann kommt durch den aber die ganze Befruchtung. Dadurch wird der andere, der Kleine, eigentlich erst befruchtet und das ist das, was er an die soziale Gemeinschaft weitergeben kann. Dann wird er schöpferisch in allen Bereichen, nicht nur in der Kunst, sondern vor allem auch im Sozialen. Das heißt, es kommt der Impuls, wie gehe ich mit dem anderen Menschen um? Das ist heute fast die wichtigste Kunst. Weil eben die alten Gruppeninstinkte und das funktioniert alles nicht mehr. Also es geht eigentlich nur, dass da schöpferisch was hereinkommt, was mich inspiriert, wie ich mit dem anderen konkret umgehe, um ihn zu fördern. Und wechselseitig.
Und das Mittel dazu ist für meine Wahrnehmung nicht die Behauptung,
nein, genau.
Sondern eher die Frage.
Ja.
Womit befasst du dich gerade?
Ja, es ist im Grunde die Passivfallfrage. Ja. Was fehlt dir? Was irret dir? Was wirret dir? Mhm. Das müsste uns interessieren sozusagen. Dafür müsste das Interesse entstehen, was drückt dich, was kann ich dir geben, dass du was davon hast. Und im Ausgleich kommt ja dann sowieso von der anderen Seite auch was für mich. Also es ist aber nicht als erstes Fragen sozusagen, was kannst du mir geben, was ich brauchen kann, sondern umgekehrt. Ich brauche mich eigentlich nur auf das konzentrieren, was habe ich an Kräften in mir, was kann ich dem geben, ohne ihm aber was aufzudrängen. Und dazu muss ich mich so vereinigen, auch mit dem anderen, dass ich natürlich spüre, wo sein Bedürfnis ist. Weil das ist oft nicht zu erkennen aus dem, was er mir äußerlich sagt. Weil die Menschen ja oft selber nicht wissen, was sie wirklich brauchen. Sondern sie wollen aus ihrem eigenen Egoismus oft Dinge, die ganz schädlich für sie selber sind. Also das heißt, man muss ihre wahren Bedürfnisse erkennen, irgendwo. Das ist die große soziale Aufgabe heute und in der näheren Zukunft einmal. Ohne dem wird nichts mehr funktionieren, weil es lässt sich nicht durch rein arimanische Regeln von außen in den Griff kriegen. Da kann man nur so viele Gesetze machen und Ordnungen aufstellen, das wird nicht funktionieren.
Jetzt kommt noch eine Frage.
Ja.
Also jetzt haben wir gerade gesehen, das Mysteriendrama,
ja,
der Seelenerwachen.
Ja.
Das spielt sich zwar auf der sozialen Ebene ab, aber die Inhalte, die spielen sich ja da oben
ab. Genau. Und dafür muss man erwachen.
Genau.
Dafür müsste man erwachen.
Und das, die Kunst wäre eigentlich, das zu erinnern beim Aufwachen in der
Früh. Ja.
Ob man da irgendwo etwas...
Ja. Ganz genau. Weil im Prinzip erleben wir natürlich diesen Übergang jeden Morgen, wenn wir wieder eintauchen in unser physisch-ätherisches Wesen. Nicht? Weil wir sind in der Nacht, sind wir da oben, da erlebt man das sowieso. Und in dem Moment, da ist der Übergang. Wenn wir erwachen, tauchen wir wieder ein in das. Und normalerweise wachen wir erst wieder auf, in der Konfliktsituation sozusagen. Und wenn wir etwas da mitnehmen können, dann schaut es anders aus. Dann
sind wir ein bisschen ausgerüstet. Gell?
Dann sind wir ein bisschen ausgerüstet. Und eben aus dem Erlebnis des eigenen höheren Ich, des eigenen höheren Selbst, finden wir den Zugang zum anderen. Weil eben im Ich ist das andere Ich mitenthalten in gewisser Weise. Also wenn wir das eigene Ich erkennen, ist das Mittel, das andere Ich oder überhaupt andere geistige Wesenheiten zu erkennen. Daher, so wie es der Steiner beschreibt, so um seinen 21. Geburtstag, schildert er dann einem Freund in einem Brief, also dieses Erlebnis des eigenen höheren Ich. Und sagt, jetzt verstehe ich, was der der Fichte, der Schelle damals gemeint haben damit, die das auch schon erlebt haben. Und das ist der Ausgangspunkt für die ganze Geistesschau dann letztlich, oder für die Geisteswissenschaft, das heißt, es bewusst schauen zu können. Er war ja schon vorher hellsichtig, aber dass es diesen Ich-Charakter trägt und dadurch Geisteswissenschaft wird und nicht nur Hellsehen sozusagen ist, unter Anführungszeichen, sondern eben modernes Hellsehen mit voller Ich-Durchdringung, das entsteht nur dadurch, dass man das eigene höhere Selbst erkennt. Da ist alles andere drin enthalten. Das heißt, ich erkenne die anderen Iche in meinem Ich, oder ich kann auch umgekehrt sagen, ich erlebe mein Ich in den anderen Ich. Das ist nur eine Frage der Ausdrucksweise, weil sie sind dort nicht getrennt voneinander und trotzdem eigenständig. Da sind wir schon wieder bei dieser Paradoxie.
Und das Merkwürdige ist ja, einerseits, das ist auch wieder so eine Paradoxie, ja. Wenn man das so hört und mitdenkt, dann ist es so einleuchtend. Es ist einerseits ganz einleuchtend und auf der anderen Seite zugleich so,
ja.
Wie kann ich es denn fassen?
Ja, absolut, ja, absolut. Das ist der Punkt. Und ich werde das andere Ich nicht erkennen können, wenn ich nicht eben diesen Zugang auch zum eigenen höheren Ich finde. Das ist der Schlüssel dazu. Und der Weg dorthin hat aber eben die Problematik, dass ich da die ganze Schmutzhülle sozusagen einmal durchdringen muss, mich stellen muss, also den ganzen Kräften des Doppelgängers und so weiter, oder des kleinen Hüters, wie immer man es nennt, also das ganze Karma, was man mitschleppen, das muss man mal alles spüren auf dem Weg. Das ist alles drinnen in diesem Erlebnis einmal der frostigen Einsamkeit und so weiter, da steckt das alles drinnen, in dem Erleben schon, wenn die Paradieses-Imagination zusammenschrumpft, dass das unsere Schuld ist, dass das an unserem Ego liegt, also das heißt, man muss sich dem eigenen Ego auch ganz bewusst stellen. In dem Moment wird man dann das höhere Selbst, das höhere Ich als was anderes erkennen. Und wir vermischen halt alles miteinander. Wir können es nicht trennen. Ich meine, die Menschen haben halt in der Regel keine Ahnung, was ihr Ich eigentlich ist. Sie verwechseln damit meistens ihr Ego damit. Und das sind aber zwei verschiedene Dinge. Das Ego ist das, was ich mir wünsche, was ich erreichen will im Leben, was ich gern hätte und was mir Spaß macht und so weiter. Mag alles legitim sein bis zu einem gewissen Grad, aber eins ist es sicher nicht, das höhere Ich. Und das muss ich als was anderes erkennen, aber als was anderes erkenne ich es nur dann, wenn ich eben dieses Ego in seiner wahren Gestalt sehe und was da dahinter steckt. Und das heißt, das sind die Doppelgängerkräfte, das ist die ganze karmische Schuld, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen, das sind die ganzen Widersacher, die da hineinspucken in die Sache, dem muss ich mich erlebend stellen. Das ist untrennbar verbunden mit dem Erlebnis des höheren Ich. Das, weil nur an diesem Gegenbild sehe, aber ich bin trotzdem was anderes. Das merkt man dann und man spürt dann auch, dass man eben gerade die Kraft hat, das umzugestalten. Und darum ist auch die Geschichte so wichtig, weil wir uns ja so ausführlich auch mit dem Erdinneren und mit den Widersacherkräften und mit den dunklen Kräften beschäftigt haben. Weil nur wenn wir dort den Blick hineinwagen, erkennen wir wirklich das höhere Ich. Und verwechseln es nicht mit irgendwas anderem, was uns ganz nett vielleicht vorkommen mag, aber was in Wahrheit mit dem noch gar nichts zu tun hat, was nur ein subtilerer, versteckterer Egoismus in Wahrheit ist. Also das heißt, die ganze Welt da drunter, in die müssen wir hineinschauen. Und da wir halt so insgesamt noch nicht sehr weit auf dem Weg sind, haben wir die ganzen Probleme in der Welt. Also diese Imagination ist zentral für das Verständnis dessen. Es ist alle Kämpfe, die es gibt auf Erden oder gab, ist im Grunde immer ein Kampf gegen das höhere Ich. Es ist der Kampf des Ego gegen das höhere Ich. Nichts anderes. Von Anfang an. Und in der Vergangenheit ist es halt nicht so, dass das noch viel getrennter war. Da war das höhere Ich noch viel mehr da oben. Jetzt sollte es eigentlich immer mehr herunterkommen. Und jetzt wird aber der Kampf besonders heftig, gerade dadurch. Je weiter zurück, weil dann überhaupt mehr so ein Gruppen-Ich und diese Dinge. Aber jetzt ist es ganz individuell das eigene Ich und das ist eigentlich ganz auf dem Weg da herunter. Und die Frage ist, stoßen wir es zurück oder schaffen wir diese Vereinigung? Das ist Kain und Abel in uns, beides. Ja, das ist einmal der Kern der Geschichte. Jetzt werden wir schauen dann in der nächsten Zeit, was alles daraus folgt, dass wir eben vielleicht uns anschauen, die Tempellegende noch ein bisschen genauer, die Geschichte eben mit dem Johannes oder mit den Johannessen,
oh ja. Mhm.
Weil die hängen ja auch mit der Strömung zusammen, im Hiram, Johannes und so weiter, Christian Rosenkreuz, aber jetzt gibt es eben nicht nur den einen Johannes, es gibt den anderen, den Johannes den Täufer, und es gibt einen dritten auch noch, der ein Bruder des Jesus war. Und das Interessante ist ja dann in den Evangelien oder wo, welcher ist was, wann, wo.
Ja.
Weil der Johannes tritt schon vorher auf, bevor er der erweckte Lazarus ist, der eigentlich der Evangelist ist. Aber später tritt er dann unter dem Johannes-Namen auf. Also die Frage ist, warum und so weiter. Also das, weil das natürlich auch wieder aber Bilder sind, die sich nicht nur auf den Johannes beziehen, sondern das Problem geht, oder die Geschichte geht weiter, das betrifft uns alle auch irgendwo. Also gerade auch die Beziehung Johannes der Täufer und Lazarus Johannes und so weiter, das, wo zwei Individualitäten ganz eng miteinander in Verbindung treten, ist eigentlich das Musterbild für das, wie die da drüben sind und die da unten sind, zusammenwirken. Und wie das in Zukunft also immer stärker werden muss. Und immer bewusster werden muss. Also da gibt es noch viel zu sagen. Das ist halt einmal das erste Zipfel davon.
Wo im Gesamtwerk ist dies zu finden?
Ja, GA 145, die.
Ah ja.
Wie heißt die GA 145? Genau. Titel. Ja, ich hab's eh da. Ja, warte, weil ich hab's immer. Ich kann es ja stellen. Finden, was ist. Ja, welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen und sein Selbst? Ja, ja. Da ist auch drinnen eben die Paradieses-Imagination, da ist die Grals-Imagination drinnen, das ist also ein Blick auf den Ätherleib und da hängt sie mit dem Blick auf den Astralleib zusammen und welche Bedeutung das eben für selbst hat. Das sind also so drei große Imaginationen, die uns heute alle betreffen, also die Paradieses-Imagination als Ausgangspunkt, aber auch in gewisser Weise als ein Durchgangspunkt wieder auf dem Rückweg. Weil, und das ist so weise, dass das der Dante ja schildert, dieses irdische Paradies. Mhm. Weil diese Paradieses-Imagination ist das sogenannte irdische Paradies. Das ist noch nicht ganz oben die geistige Welt, sondern Das ist so die Mittelstufe sozusagen. Also das ist der Bereich, wo Adam und Eva waren, bevor sie so wirklich auf die feste Erde heruntergestiegen sind. Und das ist eine Sphäre, die wir dann wieder beziehen werden, wenn die Zeit der irdischen Inkarnationen vorbei ist. Und laut Rudolf Steiner liegt es gar nicht in so ferner Zukunft. Also dann ist eben die Frage, ob wir in dieses irdische Paradies eingehen oder die arimanische, asurische Welt da unten. Oder die luziferische von mir. Also haben wir ein paar Variationsmöglichkeiten. Es werden verschiedene touristische Ziele angeboten. Aber also das heißt, in verwandelter Form diesen Paradieses, diesen irdischen Paradieseszustand zu erreichen, das ist eine nächste Etappe einmal. Also nach dem Abschluss der irdischen Inkarnationen. Und da wird es eben sehr davon abhängen, ob wir es schaffen, uns einen entsprechenden Zustand zu erarbeiten. Das wird dort so existieren können. Oder ob wir abrutschen dann nach unten. Und das sind Dinge, die eben in der Templerweisheit auch drinnen sind. Es gibt ja sehr gute Untersuchungen, dass Dante eben sehr stark verbunden war mit der Templerweisheit. Also vermutlich sogar Affiliat der Templer war, also das heißt ein Laienbruder bei den Templern und eingeweiht war in dieses Wissen. Und die haben ganz gezielt also an dem bereits gearbeitet, also an dieser und damit vorgearbeitet eigentlich schon für unsere Zeit.
Und das ist mehr als 500 Jahre her.
So ist es. So ist es. Und daher ist es auch kein Zufall, dass also genau wie der Templerprozess, also die Verhaftung beginnt, fängt der Dante zu schreiben an, im Wesentlichen mit seiner göttlichen Komödie. Das ist... Ja, und er wusste natürlich Bescheid und er musste aber auch das Werk so schreiben, dass er das möglichst verschleiert, natürlich den Zusammenhang. Also das war aus dem klar, dass er sich sehr, sehr verdeckt nur äußern kann, weil sonst wäre er selber der Inquisition verfallen. Weil jetzt war er eh schon verbannt aus Florenz, aber dann, die Inquisition hätte ihn überall erreichen können.
Sagt ja eigentlich sehr viel über seine Könnerschaft.
Ja.
Dass sie ihn nicht erwischt haben.
Dass sie ihn nicht erwischt haben, ja. Aber das macht es natürlich für uns schwer, da den wahren Kern, den eigentlichen Kern, was er eigentlich sagen wollte, herauszuholen. Also da braucht man dann natürlich auch einige Inspiration, um das herauszulesen, weil es ist also ganz gezielt verschleiert. Weil es ist ja auch so, dass von dieser wirklichen Templereinweihung oder so, es gibt ja äußerlich nichts, wo das festgehalten wurde. Es ist halt damals alles, musste geheim gehalten werden und wir haben nur diese ganzen verzerrten Berichte im Grunde. Und die eigentlichen Wahrheiten, die dahinter stecken, kann man entweder nur geistig erfassen oder so. Eben beim Dante in der göttlichen Komödie ist vieles davon drinnen. Halt versteckt. Sehr versteckt. Aber das ist eben alles letztlich zusammen, geht zusammen in das, was sie dann fortgesetzt hat in der Rosenkreuzer Strömung. Das ist eigentlich die Fortsetzung dessen. Da sind zweifellos also direkte Strömungen auch nachverfolgbar, also wo diese Templerweisheit weitergegangen ist dorthin. Nicht umsonst schildert es der Steiner im zweiten Mysteriendrama. Und im dritten fängst du dann mit dem Rosenkreuzerbund an, die Reinkarnation der Leute im Wesentlichen sind. Also vor allem auf dem Wege der Reinkarnation ist dann vieles weitergegangen. Naja, haben wir noch einiges vor uns, das näher zu beleuchten. Danke für heute.
Danke.